läuft das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend auch von mir.
Am Ende eines Tages, der in der Ukraine nicht nur irgendein Tag war, sondern der 500. seit dem Beginn des russischen Angriffs auf das Land. Einerseits eine bittere Wegmarke, weil seit so vielen Tagen nun Menschen in der Ukraine von all dem Leid und Elend eines Krieges heimgesucht werden. Andererseits jedoch hatten zu Beginn wohl die wenigsten damit gerechnet, dass die ukrainischen Verteidiger überhaupt 50 Tage aushalten würden. Um diesen ungebrochenen Durchhaltewillen zu würdigen und die Gefallenen zu ehren, besuchte Präsident Zelensky die Schlangeninsel, einen symbolträchtigen Ort für den Widerstand, berühmt geworden, weil ukrainische Grenzer sich der heranrückenden russischen Übermacht nicht ergaben und sie stattdessen wüst beschimpften. Wie die Menschen heute mit dem Krieg leben, nach 500 Tagen, berichtet Vassili Golod aus der Frontregion im Südosten.
Kharkiv. Die Folgen der russischen Angriffe sind im Zentrum der Millionenstadt nicht zu übersehen, die Bedrohung ständig präsent. Doch seit die russischen Truppen im Herbst aus der Region verdrängt wurden, kehrt das Leben langsam zurück. Jetzt habe ich manchmal sogar Flashbacks, wenn ich mit dem Auto zur Arbeit fahre und plötzlich im Stau stehe. Das gab es lange nicht mehr. Mehr als 600.000 Menschen sind wegen des Krieges aus Kharkiv geflüchtet. Jetzt öffnen alte Läden neu. 9 Monate war das Café von Irina Mikitjuk dicht, die Besitzerin in der Zentralukraine. Irina ist zurückgekommen, weil sie die heimische Wirtschaft ankurbeln will, indem sie Geld verdient, Steuern zahlt und Arbeitsplätze schafft. Warum es für uns als Stadt gerade so schwer ist, liegt auch am fehlenden Fachpersonal. Viele Spezialisten haben das Land verlassen. Und diejenigen, die vor dem Krieg bei uns gearbeitet haben, sind jetzt in der Westukraine oder in Kiew und haben Angst, nach Kharkiv zurückzukehren. Im Vergleich zur Vorkriegszeit ist Irinas Geschäft aktuell bei 60%. Sie kann auch deswegen weitermachen, weil der Hausbesitzer ihr bei den Mietkosten entgegenkommt. Doch das größte Problem bleibt die Unbeständigkeit. Wenn die Gefahr von Raketenangriffen besteht, wenn Beschuss herrscht, ja selbst die Situation am AKW Saporizhia, das alles hat Einfluss auf die Gäste. Sie sind besorgt und deshalb können wir uns einfach nicht entspannen. 300 Kilometer südlich von Kharkiv liegt die Stadt Saporizhia, nicht weit vom gleichnamigen Kernkraftwerk, das von russischen Soldaten besetzt ist. Einen nuklearen Zwischenfall von Russland provoziert, halten hier viele für vorstellbar. Wir haben Wasservorräte angeschafft, so wie es uns empfohlen wird. Man braucht zu Hause Vorräte an Wasser und Lebensmitteln. Wenn Radioaktivität freigesetzt wird, müssen wir alle Fenster und Türen fest verschließen. Viele in Saporizhia sind aus den von Russland besetzten Gebieten hierher geflüchtet. Die Menschen sind besorgt, legen ihre Hoffnungen in die ukrainische Armee. Die Offensive läuft vor unseren Augen, 50 Kilometer von hier. Ich komme aus Orichiv. 90% unserer Stadt existieren nicht mehr. Wie andere Ukrainerinnen spendet Larissa Geld für das Militär. Und sie fertigt Tarnnetze für die Offensive im Südosten. Wir machen uns große Sorgen. Wir verstehen, dass jeder Meter, jeder Kilometer mit Schweiß und Blut erkämpft wird. Das ist alles sehr schmerzhaft. Ein Schmerz, der verbindet. Als eine russische Rakete im Januar dieses Wohnhaus in Dnipro traf und 46 Menschen tötete, war das Mitgefühl in der Ukraine überwältigend. Dnipro liegt zwischen Saporizhia und Kharkiv. Die Stadt ist zu einem Knotenpunkt geworden, zwischen der Front und dem Hinterland. Alexander kämpft bei Bachmut, Katerina lebt mit den beiden Kindern in Odessa. 5 Monate haben sie sich nicht gesehen. Diese 2 Tage sind nichts. Bald habe ich Urlaub und alles wird gut. So leben wir. Die Mehrheit im Land lebt so. Ein Leben im Krieg, mit dem Krieg. Die Ukrainerinnen und Ukrainer haben sich daran angepasst, doch gewöhnen an die heulenden Sirenen und die Angriffe wollen sie sich nicht.
Und um sich weiterhin gegen die russischen Angreifer wehren zu können, wird die ukrainische Armee von den USA, wie gestern bekannt wurde, auch Streubomben geliefert bekommen. Eine umstrittene Militärhilfe, weil oft nicht explodierte Munition ganze Landstriche zu Todesfallen machen kann. In vielen Ländern sind Streubomben daher geächtet. Die USA, Russland und auch die Ukraine haben das entsprechende Abkommen aber nie unterzeichnet. Deutschland dagegen schon. Über die entsprechende Diskussion dazu im politischen Berlin Nadine Bader.
Aus dem Kanzleramt keine öffentliche Kritik zur Ankündigung der USA, Streumunition an die Ukraine zu liefern. Eher zurückhaltende, verständnisvolle Töne. Die USA hätten sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Das empört die Linke.
Diese Lieferung ist falsch, hohes Eskalationspotenzial und vor allen Dingen kann die Zivilbevölkerung zuallererst getroffen werden. Und ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie auch bei den Vereinigten Staaten interveniert und nicht nur lapidar feststellt, dass sich die Amerikaner schon etwas dabei gedacht haben.
Die Union sieht das ganz anders.
Zunächst einmal wünsche ich mir dasselbe Maß an Empörung über den Einsatz russischer Streumunition, die zu Hunderttausenden seit 500 Tagen eingesetzt wird und das ganze Gebiet vermint. Und die Reaktion der Bundesregierung, diesem Einsatz nicht zu widersprechen, zeigt auch, dass wir zu wenig getan haben.
Denn die Munition in der Ukraine ist knapp geworden. Streubomben hier bei einer Übung in den USA könnten aus Sicht von Experten bei der ukrainischen Gegenoffensive helfen.
Sie haben einen militärischen Nutzen. Sie können die Schlagkraft der ukrainischen Offensive definitiv erhöhen. Ihre Chancen auch, die russischen Verteidigungsstellungen tatsächlich zu schwächen. Nur haben wir es hier mit einer Munitionsart zu tun, die international geächtet ist und das eben aus gutem Grund.
Denn Streubomben setzen viele kleine Sprengsätze frei, von denen nicht alle sofort explodieren. Sie können also noch lange nach dem Abwurf Menschen töten oder verletzen. Die angekündigte Lieferung der USA bereite ihr deshalb Bauchschmerzen, sagt FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann. Aber
ich glaube, dass die USA schon weiß, was sie tut. Die Ukraine hat offensichtlich eingewilligt, dass sie genau sagt, wo sie einsetzt und eben Zivilbevölkerung schützt.
Die USA machten sich zwar völkerrechtlich nicht angreifbar, weil sie dem Vertrag zur Ächtung von Streumunition nicht beigetreten sind, sagt Friedensforscherin Nicole Deitelhoff. Aber sie drängt auf andere Wege, um die Ukraine besser zu unterstützen.
Man könnte sich beispielsweise im Rahmen des NATO-Gipfels nächste Woche darauf verständigen, weiterreichende Marschflugkörper zu liefern, wie beispielsweise das Taurus-System, aber auch Artilleriemunition. Beides braucht die Ukraine momentan sehr dringend in ihrer Offensive. Und das würde dann auch die Notwendigkeit verringern, jetzt nach Streumunition zu rufen. Und wir hätten vielleicht diese elende Debatte gerade nicht.
Eine Debatte, der sich die Bundesregierung auf dem NATO-Gipfel kommende Woche wohl wird stellen müssen.
Seit das Land vor 30 Jahren nach langem Krieg von Äthiopien unabhängig wurde, herrscht dieser Mann in Eritrea, Isaias Afewerki. Ein Langzeitpräsident, der keinen Zweifel an seiner Macht zulässt, Kritiker unterdrückt und damit schon viele aus dem Land vertrieben hat. Auch in Deutschland leben mehrere 10.000 Menschen aus Eritrea. Und einige von ihnen wollten es heute nicht hinnehmen, dass eine regierungsnahe Organisation im mittelhessischen Gießen zu einer Veranstaltung aufgerufen hatte, was in Gewalt auf der Straße endete, auch gegen die Polizei. Heiko Neumann.
Ausnahmezustand im mittelhessischen Gießen. Im Umfeld des umstrittenen Eritrea-Festivals kam es laut Polizei schon in den frühen Morgenstunden zu Stein- und Flaschenwürfen. Auch Rauchbomben sollen gezündet worden sein, als Festivalgegner versucht haben, das Gelände zu betreten.
Es sind 22 Polizisten verletzt worden. Zu den verletzten Zahlen bei Störern können wir derzeit keine Angaben machen.
Die Stadt Gießen hatte im Vorfeld versucht, das Festival zu verhindern, denn schon im Vorjahr war es zu Ausschreitungen gekommen. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof entschied aber, das Sicherheitskonzept sei ausreichend. Die Veranstaltung darf heute und morgen stattfinden.
Das ist keine politische Veranstaltung. Das ist ein Treff wie jede andere Nation. Wir feiern, wir dürfen auch das machen.
Wir haben die Kultur für die eritreischen Leute, Essen und das ist Musik, das ist nicht politisch.
Kritiker halten das Festival allerdings für Propaganda. Es gehe darum, ein Terrorregime zu unterstützen. Seit 30 Jahren regiert Präsident Isaias Afewerki in einer Einparteiendiktatur. Zudem herrscht ein strenges Wehrdienst- und Zwangsarbeitssystem, vor dem viele Menschen ins Ausland fliehen.
Da sind so viele Leute im Gefängnis, keine Pressefreiheit, keine Meinungsfreiheit. So viele Leute sind im Gefängnis. Und die Leute, die da sind, sammeln Geld und unterstützen den Diktator. Und wir sind dagegen. Deutschland ist ein freies Land und wir wollen nicht das, was wir in Eritrea erlebt haben, hier wieder erleben.
Laut Polizei hat sich die Lage in Gießen am Nachmittag wieder beruhigt.
Dass es selbst für unser tägliches Brot nicht mehr reicht, das muss in einem Land wie Deutschland nicht vorkommen. Verhungern muss hier niemand. Und doch gibt es auch bei uns viele Menschen, rund 2 Millionen geschätzt, bei denen das Geld so knapp ist, dass sie sich Lebensmittel zunehmend bei den Tafeln besorgen, trotz der Scham, die damit oft verbunden ist. 30 Jahre werden die Tafeln in diesen Tagen alt und kommen langsam an die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Daniel Hechler und Laura Uzupite.
Suppe mit Fleischbällchen serviert von Bülent Ceylan. Ein Comedian teilt aus. Symbol der Solidarität mit Menschen, die nicht viel zum Leben haben. An den Tafeln wird Armut sichtbar, so wie vielerorts in Deutschland.
Manche Kinder haben nicht mal Essen in der Schule dabei, weil die Eltern einfach das nicht gemacht haben oder beziehungsweise weil sie jetzt gar kein Brot oder was sie sich zu Hause hatten, übrig hatten. Also es sind alles so Dinge, die dürften nicht sein in Deutschland.
Großer Andrang an den Tischen der Tafeln in der Mannheimer Innenstadt zum Abschluss ihres Bundestreffens. Immer mehr Menschen in Deutschland nutzen das Angebot kostenloser Lebensmittel. Die Nachfrage explodiert um 50% allein seit Jahresbeginn. Die Preise aber steigen, Lebensmittelspenden brechen weg. Die Tafeln müssen immer mehr Bedürftige abweisen. Ein Novum in ihrer 30-jährigen Geschichte.
Auf jeden Fall ist das eine Verschärfung. Ich will aber auch sehr deutlich sagen, wir als Tafeln können natürlich immer nur das verteilen, was wir auch haben. Und wenn das weniger wird, dann wird es für alle Menschen dann auch weniger.
Stundenlanges Warten für ein paar Lebensmittel. Vor der Stuttgarter Tafel wird die Schlange morgens immer länger. Arbeitslose Rentner, viele Geflüchtete, vor allem aus der Ukraine. Insgesamt erreichen die fast 1000 Tafeln mittlerweile 2 Millionen Menschen. Mit Waren von Lebensmittelhändlern, die sonst im Müll gelandet wären. Besonders hart trifft es Familien am unteren Rand der Gesellschaft. Viele Eltern schämen sich dafür, hier für wenig Geld einzukaufen. Kaum einer will darüber sprechen. Und doch schafft das Freiräume, ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen.
Die Menschen, die hier was sparen können mit Lebensmitteln, die können dann zum Beispiel ihren Kindern Schulsachen kaufen. Die können das Geld für andere Dinge verwenden.
Deshalb fordern die Tafeln eine bessere Absicherung von Kindern. Ihre Not könnten sie nicht auch noch lindern.
Die Kindergrundsicherung ist für uns eine sehr wichtige politische Forderung. Und wir erwarten von der Bundesregierung, dass endlich also eine gut ausfinanzierte Kindergrundsicherung kommt. Das dauert uns einfach viel zu lange.
Bühnenprogramm mit ein paar Promis zum Abschluss des Bundestafeltreffens. Ein wenig Glamour in tristen Zeiten und die vage Hoffnung, dass Politik und Gesellschaft die Ärmsten nicht alleine lassen.
Und weitere Nachrichten des Tages, Thorsten, jetzt mit dir.
Zehntausende Menschen haben in Israel erneut gegen die geplante Justizreform der Regierung Netanyahu protestiert. Medien berichten von mehr Zulauf heute als an den vergangenen Samstagen. Die Stimmung ist angespannt. Kommende Woche steht die erste Abstimmung über den Gesetzentwurf im Parlament an. Die Reform schränkt die Befugnisse des obersten Gerichtes ein. Organisatoren der Proteste kündigten an, die Demonstrationen nächste Woche auszuweiten. Die USA haben ihre Chemiewaffen vollständig vernichtet. Das Weiße Haus erklärte, Spezialisten hätten gestern die letzte Rakete mit Senfgas unschädlich gemacht. Damit seien alle von 193 Staaten offiziell deklarierten chemischen Waffen unwiederbringlich zerstört, so die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen OPCW. Jetzt fordern die USA verbliebene Länder wie der Iran, Nordkorea oder Ägypten dazu auf, der Konvention beizutreten und ihre Chemiewaffen ebenfalls zu vernichten. Die 8. Etappe der Tour de France von Libourne nach Limoges hat Mats Pedersen gewonnen. Der Däne setzte sich im Massensprint durch vor Jasper Philipsen und Wout van Aert aus Belgien. Titelverteidiger Jonas Vingegaard fährt weiter im gelben Trikot. Unglücklich endet die Tour für Sprintlegende Mark Cavendish. Nach einem Sturz gab er verletzt auf. Damit verpasst Cavendish sein Ziel, mit einem alleinigen Rekord von 35 Etappensiegen seine Karriere zu beenden.
Die Tour de France oder Tennis in Wimbledon, das sind seit Jahrzehnten die Sportfixpunkte im Sommer. Doch seit einigen Jahren ballt sich auch hier bei uns in Deutschland der Sport in der heißen Jahreszeit, bei den Finals. Wenn bei 18 unterschiedlichen, oftmals eher Randsportarten, an einem langen Wochenende die deutschen Meistertitel vergeben werden. So ein bisschen wie bei den Olympischen Spielen finden also mitten in der aktuellen Hitzewelle parallel die Entscheidungen statt. Etwa im BMX-Fahren, beim Triathlon oder in der Leichtathletik. Andreas Ahn.
Kostenloses Trinkwasser am Rand der Sportstätten der Finals an Rhein und Ruhr. Bei diesen hohen Temperaturen heute in Düsseldorf und Duisburg eine willkommene Anlaufstelle. Für die Sportlerinnen beim 3x3 Basketballfinale am Rheinufer in der NRW-Landeshauptstadt zwischen Düsseldorf und der Bird Gang aus Freiburg wurde viel getrunken und auf dem beschatteten Spielfeld viel spektakulärer Sport geboten. Die Düsseldorferinnen gewannen und verteidigten ihren Titel aus dem Vorjahr, die 35 Grad. Kein Problem.
3x3 ist eh immer so anstrengend, man ist eh immer total fertig. Aber ich war ehrlich gesagt froh, dass man warm geblieben ist zwischen den Spielen.
Ein Fächer oder auch ein paar Spritzer kühles Wasser auf der Haut standen bei den Besuchern überall hoch im Kurs. Circa 30 Kilometer weiter nördlich, im Landschaftspark Duisburg-Nord, die Temperaturen genauso hoch, was diesen BMX-Fahrer veranlasste, auf sein T-Shirt zu verzichten. Der neue deutsche Meister Timo Schulze, der als einziger in der Konkurrenz einen Vorwärtssalto zeigte, verzichtete am Ende seiner Darbietung sogar sehr gerne auf sein Sportgerät. Freude pur beim Mann aus Ohr-Erkenschwick.
Ich finde das hier super. Das ist für mich als Robotkind natürlich noch besser, sowas hier zu haben. Die Atmosphäre ist einfach geil mit den ganzen anderen Sportarten, die wir haben.
Wie zum Beispiel im Speedklettern, eine seit 2021 neue olympische Disziplin. Leander Karmanns stellte an der 15 Meter hohen Wand einen neuen deutschen Rekord auf. Auch hier suchten die meisten Zuschauer ein schattiges Plätzchen. Bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften in Kassel machte die Hitze Gina Lückenkämper nichts aus. Über die 100 Meter sprintete sie erneut zum Titel. Die Siegerzeit 11,03 Sekunden. Damit verpasste sie ihre Saisonbestzeit nur um 3 Hundertstel, scheint 6 Wochen vor der Weltmeisterschaft in Budapest in guter Form zu sein. Bei den Speerwerfern sicherte sich Europameister Julian Weber zum 3. Mal in Folge den deutschen Meistertitel. Mit einem Wurf auf 88,72 Meter tankte auch er Selbstvertrauen auf dem Weg zur WM. Wo einst in Duisburg flüssiges Roheisen bei hohen Temperaturen aus dem Hochofen floss, brachten Ventilatoren heute eine leichte Abkühlung. Beim Breaking, abgeleitet vom Breakdance, das 2024 in Paris zum olympischen Programm gehört, verletzte sich Chao Lin zu Beginn des Finales am Knie und musste aufgeben. Damit war der Weg frei zum ersten deutschen Meistertitel für den Kölner Mario Eckel. Am Ende durften sich aber beide freuen. Mit der Finalteilnahme qualifizierten sie sich für die Weltmeisterschaft Ende September in Belgien.
Heißer Tag also heute bei den Finals. Eigentlich fast zu heiß für Sport. Und morgen, Claudia?
Sieht es nochmal genauso aus, Ingo. Da wird sogar noch ein bisschen heißer. Also auch eigentlich zu heiß für Sport. 38 Grad, das ist schon eine Hausnummer. Hängt damit zusammen, dass eben immer noch sehr heiße Luft aus Süden zu uns kommt. Dann aber im Laufe des Nachmittags kommt ein Frontensystem, nämlich eine Kaltfront. Die bringt zum Teil wirklich sehr heftige Schauer und Gewitter mit Unwetterpotenzial. Das geht morgen im Nachmittagsverlauf los und kann wirklich sehr heftig werden. Sie sehen hier die eingezeichneten Regionen, wo es besonders schlimm wird. Also erst einmal so Eifel, dann rüber übers Emsland bis nach Ostfriesland. Daran anschließend wird das Ganze nach Osten ziehen und auch dort zum Teil noch heftig sein. Das kann zum einen sehr starker Regen sein, der darunter kommt, zum anderen auch Hagel. Vor allen Dingen aber bei diesen Gewittern morgen Sturmböen, schwere Sturmböen oder sogar orkanartige Böen, die möglich sind. In der Nacht zu Montag zieht das Ganze dann weiter in die Mitte. Ist noch nicht so ganz sicher, wo die heftigsten Gewitter runterkommen, ob sich das Ganze möglicherweise über den Niederlanden schon ausschüttet und auswindet und dann zu uns in abgeschwächter Form kommt. Aber das sieht man dann morgen erst kurzfristig. In der Nacht jetzt ist es meist trocken. Letzte Tropfen ziehen ab, beziehungsweise letzte Schauer fallen in sich zusammen. Dann klart es auf und die Temperaturen sind morgen früh ziemlich hoch. Wir haben es häufig mit einer tropischen Nacht zu tun. 9 Grad in Vorpommern, dort in Senken und Muldenlagen. Morgen Nachmittag bis zu 38 Grad. Den Rhein entlang bis nach Rheinhessen und auch sonst 30 bis 37. Die nächsten Tage bringen erstmal Wetterberuhigung. Am Montag heftige Schauer und Gewitter im Südosten. Und der Dienstag bringt dann schon wieder neue Hitze.
Claudia, vielen Dank für diese heißen Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten macht das Wort zum Sonntag jetzt Mut, streitlustig zu sein.
Und die nächsten Nachrichten haben wir für Sie dann gegen 1.10 Uhr.
Wir sind morgen Abend wieder für Sie da.
Bis dahin, schönen Abend.
Tschüss, bleiben Sie zuversichtlich.